Den macht sogar meine Oma.
Hab ich eine Laune, ey.
Was ist los, Stefan?
Scheiß EM-Quali geschafft.
Ach ja, ja. Schön, schön. Hallo, hier ist übrigens auch Nick. wir sind mit der dritten Folge von Dem macht sogar Oma, dem The. Wie heißt unser Podcast?
Sag den du's, macht sogar meine Oma.
Vollkommen fertig.
Den EM-Qualifikations Gruppensieg.
Soll ich dir mal was sagen? Ich habe eben extra frisch geduscht. Bevor wir hier zusammengekommen sind und den Podcast aufgezeichnet haben, habe ich gedacht, ich muss ja gut aussehen, wenn wir podcasten. Und dann habe ich in der dreiminütigen Halbzeitanalyse von Lehmann und König schnell mal geduscht.
Oh, und den ganzen Dreck und die ganze schlechte Laune einfach so runtergewaschen?
Alles weg, alles
super,
weg.
Super, das finde ich super.
In die nächsten 45 Minuten gehe ich mit einer derbe guten Laune.
Wir haben ja, eigentlich wollten wir viel früher aufzeichnen und dann, man weiß ja nicht, das wäre jetzt natürlich ein Ding gewesen, wenn wir das tatsächlich heute versemmelt, also wir Deutschen, das heute versemmelt hätten mit der EM-Quali und deswegen haben wir jetzt die Aufnahme sehr weit nach hinten an diesem Tag geschoben, aber was tut man nicht alles für die EM-Quali?
Ich sag dir ganz ehrlich, wenn wir nicht den Podcast aufgenommen hätten, dann würde ich jetzt 5 gegen Willi spielen, stattdessen muss ich 11 gegen Willi gucken. Und danach mit dir noch darüber reden.
5 gegen Willi ist jetzt das, was ich denke. Ich kannte nur 4 gegen Willi mit Mike Krüger. Das macht in dem Zusammenhang aber noch weniger Spaß. Lass uns doch bitte beim Fußball bleiben.
Mike Krüger hat übrigens eine sehr, sehr lange Nase. Eine sehr lange Nase.
Und wie die Nase des Niklas, so sein Popiklas.
So ungefähr, ja. Wie fandst du das Spiel? Ein kurzes Resümee noch. Weil schlimm wäre es echt gewesen, wenn wir gesagt hätten, ja, Deutschland weiter und dann wären wir heute rausgeflogen. Aber das ist ja jetzt nicht passiert.
Ja, mir fehlte schon bei einigen Spielern die Einstellung. Da muss ich auch grundsätzlich, glaube ich, was ändern.
Und eins ist auch ganz klar. Wenn die Leute meinen, sie müssen aufhören, ja, nur weil sie Finger gebrochen haben am Finger. Fußballspiel kann jeder.
So sieht es nämlich aus.
Auch ein Manuel Neuer hat wunderschöne Finger. Das hat man kurz vorm 1-1 gesehen, als er seine Hand nochmal hob. Und also diese Haltung von diesem Reklamierarm.
Der Hashtag Reklamierarm ist ja tatsächlich einer meiner Liebsten, wenn die Bayern spielen oder Manuel Neuer in der Nationalmannschaft. So schnell, also das haben, glaube ich, Leute vorher schon eingetippt, weil sie wissen, der kommt gleich. Das ist großartig.
Er kommt gleich. Ja.
Aber das war heute, also heute bei dem EM-Spiel gegen Georgien, ein wunderschöner Reklamierarm. Herzlichen Dank, Manuel Neuer, für diesen großen Moment schönster Fußballunterhaltung.
Apropos Manuel Neuer, nicht lange ist es her, dass dein Verein, meinem Verein, ordentlich eine Packung mitgegeben hat. 5-1 haben die Bayern gegen Borussia Dortmund gewonnen.
Also meinetwegen ist das Thema an der Stelle beendet, aber ich glaube, du möchtest da noch etwas tiefer einsteigen.
Ja, ich muss ganz kurz so als Teil der weiß ich nicht, Trauerbewältigung nicht wirklich, aber irgendwie Teil der Bewältigung, der emotionalen Bewältigung, das nochmal in einer Metapher versuchen wiederzuspiegeln, was dieses Spiel für mich bedeutete. Ja, auf dem Gymnasium, in der Mittelstufe, Unterstufe, 5., 6. Klasse so ungefähr, gab es eine Mitschülerin.
Das ist die Unterstufe, 5., 6. Klasse, ja.
Ja, ich bin ja schon lange raus aus der Schule. Die Kati, ja? Also in Kati waren alle Jungs verknallt, wirklich alle. Und irgendwie war allen klar, wir kriegen von der eh nur eine Abfuhr. Aber jeder hat es versucht, irgendwie mal ein bisschen flirty mit ihr irgendwie unterwegs zu sein. Einige haben es auch flirty-mäßig so ein bisschen geschafft und wähnten sich auf der Erfolgsspur und zack, haben sie am Ende doch einen Korb bekommen. Und da Kati ist wie der FC Bayern. Also eigentlich wissen alle vorher, bei Kati gibt es eine Abfuhr. Die Frage ist nur, wie charmant die Abfuhr ausfällt. Ob sie krass, also ein krass heftiger Korb ist, mit was willst du denn? Oder ist es ein sympathischer Korb? So, ja, leider gerade nicht und so, aber bist ein netter Kerl. Und so ist der FC Bayern. Und so war das 5-1. Eigentlich wussten wir vorher, dass wir bei Kati keine Chance haben, aber man versucht es halt. Echte Liebe, Hashtag echte Liebe.
Und wenn dann der BVB bei Kati so richtig gelandet wäre, ja?
Ja.
Das wäre ja dann auch so eine Beziehung auf Dauer geworden. dieser ganze Vergleich hing doch, ja? Dir ging es doch nur um den schnellen Sex mit Kati. In der Unterstufe.
Also, genau, in der 5., 6. Klasse, wo man an sowas denkt.
Das ist doch Blödsinn. Hatte Kati irgendwann mal einen festen Freund?
Also nicht während der Zeit auf dem Gymnasium, glaube ich. Vielleicht Oberstufe letztes Jahr, wo man nicht mehr so viel miteinander zu tun hatte.
Und wer war das dann? Das war dann Barcelona oder?
Nee, der war von extern.
Natürlich.
Ja. Das war halt kein Bundesligist, sondern das war dann halt irgendein schöner Verein aus der Premier League oder so.
Ich wollte gerade sagen, das war dann wahrscheinlich ein Brite aus Liverpool vielleicht.
Möglicherweise, ja. Und du willst jetzt charmant überspielen zum nächsten Thema. Jürgen Klopp.
Ich wollte gerade sagen, Kati hat wahrscheinlich gar nicht so jemand Extravaganten gesucht wie dich oder wie all die anderen, die bei ihr abgeblitzt sind, sondern eigentlich hat sie ihn hier gesucht.
So, I'm a totally normal guy. I'm the normal one, maybe, if you want this.
Sie liegen ihm alle zu Füßen. Die Engländer verfallen dem Charme von Jürgen Klopp, genauso wie die Dortmunder vor 7 Jahren und wie die Mainzer noch davor. Und ich finde, das ist ein Phänomen. Wie schafft ein Trainer das, bei keinem seiner Ex-Vereine wirklich irgendwie in schlechter Stimmung zu gehen oder im Nachhinein irgendwie dafür zu sorgen, dass die ehemaligen Fans jetzt sagen, ach, jetzt geht er dahin, die dumme Sau. Und direkt beim nächsten Verein werfen sie ihm die Herzen entgegen.
Sagen das Fans über ihren Trainer, über Spieler weiß ich das, aber auch über einen Trainer? Weil ein Trainer geht ja meistens in einer Notsituation und dann ist es ja sein gutes Recht, irgendwo wieder anzuheuern.
Ja, okay, vielleicht ist es nicht so dramatisch wie bei Spielern, aber ich habe schon den Eindruck, dass ein Trainer, ja, wenn er entlassen wird, schon auch für diesen sportlichen Misserfolg dann steht. Und das ist bei Klopp ja eigentlich nie gewesen. Also gut, bei Mainz war es, glaube ich, ja im Aufstiegsjahr von Mainz 05, als er sich verabschiedet hat. Bei Borussia Dortmund, gut, nach einer längeren Durststrecke der Saison. Als er bei Kati abgeblitzt ist.
Ja, das war sehr
aber
traurig.
Trotzdem auch. Auch bei den Liverpoolern gibt es jetzt schon Fans, die sich auf ihre Trikots für die neue Saison Klopp hinten drauf schreiben lassen. Und das finde ich außergewöhnlich.
Ich war ein bisschen, einerseits, wie soll ich denn das sagen? Ich bin mir nicht sicher, ob diese Geschichte mit dem Normal One nicht von, naja, zumindest mittelfristiger Hand geplant war. Denn bereits abends, ich glaube, die Pressekonferenz war irgendwie morgens, abends gab es schon The Normal One T-Shirts im Liverpool Fanshop zu kaufen und überhaupt die komplette Kloppo-Ausrüstung, Tassen und Unterhosen und hast du nicht gesehen. Also entweder die haben eine Marketingabteilung, die wirklich perfekt funktioniert, oder das ist alles von langer Hand geplant und selbst der Gag mit Normal One, der ist ihm nicht so nonchalant gerade eingefallen,
Stefan,
um Mourinho eine mitzugeben, sondern das hat ihm jemand vorgeschrieben. Sagen wir doch, wie es ist.
Stefan,
sagen wir doch, wie es ist.
Als hätte Jürgen Klopp irgendwie ein großes Marketing. Als würde Opel sofort hingehen und kurz nachdem der Wechsel stattfindet, ein Interview im neuen Opel Zafira führen, wo er durch Liverpool fährt und sagt, warum Liverpool so schön ist und immer wieder Einblendung vom neuen Opel. Das ist doch kein Marketing. Das ist doch, da war gerade zufällig einer von Opel in der Stadt und hat gesagt, ach Kloppo, du auch hier. Und dann drehen wir doch mal gerade ein lustiges Webvideo. Das ist doch kein Marketing. Das ist echte Liebe oder wie jetzt alle in Liverpool sagen, Hashtag True Love oder so.
Gibt's eigentlich in Liverpool auch Wettbüros?
Willkommen im Café King.
Und die Frage ist, heißen die dann auch Café King in Liverpool? Oder heißen die dann
Coffee King?
Ganz anders.
Coffee König. Vielleicht heißen die Coffee König.
König, das könnte natürlich sein. Nee. Wir wollen uns auch gar nicht lange mit unserem Tippspiel aufhalten. Das ist ja die Rubrik, die meisten...
Wir machen es doch jedes Mal. Wir sagen jedes Mal am Anfang der Rubrik, wir wollen uns nicht lange mit dem Tippspiel aufhalten und reden dann 5 Minuten darüber, wer jetzt schon wieder im Wechsel wo irgendwann stand. Mach es kurz, Stefan. Und erklär nicht zum dritten Mal, wie diese Tippspielregeln funktionieren. Bitte, verschone uns.
Okay, dann mache ich hier in meiner Lieblingsrubrik ganz kurz und dann gehen wir gleich in deine über. Alex setzt sich gerade böse auf Platz 1 fest. Ich glaube, 4 Spieltage in Folge auf Platz 1, das gefällt mir nicht. Sehr gefällt mir jedoch, dass ich 4 Punkte vor dir bin. Das ist auch eigentlich alles, was ich wissen muss an der Stelle. Und jetzt, komm, das war kurz genug, darfst du direkt aus dem Vollen schöpfen. Hier, bitteschön.
Neues von den Spielerfrauen.
Ich bin so aufgeregt, ich kann mich kaum halten. Jetzt kommt meine absolute Lieblingsrubrik. Jetzt geht es wieder an die ganz harten Fakten. Los, Nick, erzähl uns was.
Pass auf, wir ziehen hier heute mal ein bisschen anders auf. Wir hangeln uns nicht entlang von den wahren Geschichten der Spielerfrauen, die es da draußen gibt. Diesen Monat haben sie eine Pause verdient. Was unseren harten Recherchen angeht, sind sie verschont worden.
Du kannst doch jetzt nicht, ich hatte mich jetzt eigentlich eingestellt, dass ich mich hier 10 Minuten zurücklehnen kann, weil du wieder die Tourpläne von einer berühmten Zirkusartistin vorträgst, die zufällig mit einem Zweitligaspieler zusammen ist und wann die sich sehen und wann nicht. Und dann wollte ich mir so überlegen, wie schön es wird. Und nein?
Stefan, wir dürfen in der dritten Folge nicht den Fehler machen, wie es viele Podcaster tun, nämlich in so eine Routine abdriften. Wir müssen immer frisch und jung bleiben und auch anders an die Themen rangehen. Ja, wir sind so ein bisschen wie Bild quasi. Wir gehen jeden Tag anders an die Themen ran und machen es am Ende doch so wie immer. Jedenfalls Spielerfrauen. Was, also als Spielerfrau hat man ja vielleicht, ist das chauvinistisch zu sagen, auch die Aufgabe, seinen Spielermann zu verköstigen. Und jetzt frage ich mich, was kocht man so als Spielerfrau? Speziell, wenn man die Spielerfrau von Chicharito ist. Chicharito heißt übrigens, das wissen viele ja nicht, das ist ein ganz neuer Fakt, kleine Erbse. Und er ist jetzt nach Bayer Leverkusen gewechselt zu Beginn der Saison. Und Chicharito, also kleine Erbse heißt das übrigens. Ja. Das ist,
ne? Ich glaube ja auch auf der Pressekonferenz, auf der ersten von Chicharito, da waren ja am Buffet für die Pressevertreter kleine Erbsen zu bekommen, wenn ich mich nicht täusche.
Ich glaube auch, ja. Vielleicht war es eine kleine Andeutung.
Ich glaube, das ist jetzt auch ein paar Wochen nicht erwähnt worden, von daher ist es ganz wichtig, dass wir regelmäßig dran erinnern. Lass uns doch daraus vielleicht eine neue Rubrik machen. Ich bin jetzt sozusagen, wenn du nichts hast, dann gebe ich dir die Spielerfrau, kein Ding. Ich bin es heute. Und wenn ich dir jetzt was kochen würde, würde ich dir natürlich was mit Erbsen kochen. Ich gehe mal schnell auf.
Wenn ich jetzt Chicharito wäre und du meine Spielerfrau, oder wie?
Auch wenn du Nick bist und ich bin deine Spielerfrau. Das ist ja egal.
Aber dann möchte ich vielleicht nichts mit Erbsen. Meinst du eigentlich, Chicharito isst noch Gerichte mit Erbsen oder hängt ihm dieses... Übrigens, Chicharito, der da gerade spielt, heißt übrigens kleine Erbse-Kommentare von Kommentatoren, hängt dem das so zum Hals raus, quasi wie die Erbse, die er dann nicht mehr essen möchte, zum Hals raushängt. Isst er noch kleine Erbsen?
Ich konnte jetzt nicht folgen. Während du... weiter philosophiert hast über den Namen, das finde ich toll, habe ich schnell natürlich bei chefkoch.de geguckt, was macht man auch sonst als Spielerfrau, um schnell ein Rezept zu finden. Und das erste bei der Suche nach Erbsen, ich glaube, da gab es 19 Millionen Treffer, das finde ich sehr beeindruckend, ist das Rezept römische Art, also Erbsen römische Art. Da nehme man ein Paket tiefgekühlte Erbsen, ein Paket Bacon. Das ist schon mal gut für Männer.
Das ist gut, ja.
So, ich weiß nicht, ob der Mannschaftsarzt das gut findet. 4 Esslöffel Olivenöl, ein Stück Zwiebel.
Wie, was ist ein Stück Zwiebel denn?
Ja, und 5 Blätter Salbei und Salz und Pfeffer. Lalalala, Bacon in feine Streifen, Zwiebeln würfen, alles in Olivenöl andünsten, Erbsen dazu, Salz und Pfeffer in 10 Minuten dünsten, Salbeiblätter in feine Streifen, kurz vor dem Servieren über die Erbsen geben.
Lecker. Klingt gut. Gibt es auch Leverkusener Erbsen? Irgendwie also wenn du hast jetzt Römer Erbsen.
Das sind jetzt römische. Ach, weißt du, ich heb mir einfach das nächste Erbsenrezept für die nächste Folge auf. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man regelmäßig nochmal daran erinnert, wie dieser Leverkusener Spieler heißt. Chicharito. Das heißt, Blumenkohlröschen? Nein.
Was auch Kartoffelgratin?
Nee, auch nicht.
Gibt es da draußen einen südamerikanischen Spieler, der übersetzt Röschenkartoffeln heißt? Oder was hast du gesagt?
Kartoffelgratin und Blumenkohlröschen.
Kartoffelgratin, ja. Das wäre mal ein schöner Spitzname.
Das wäre eigentlich schön, wenn es einen deutschen Spieler gäbe, der in Amerika spielt und sie nennen ihn alle Kartoffelgratin. Das fände ich toll. Oder in Frankreich, wegen des Gratin. Das wäre ganz hübsch. Ob es da wohl einen in Darmstadt geht, ich weiß es nicht so ganz genau, aber so ein paar Informationen über Darmstadt habe ich dann doch erfahren.
Einwurf.
Und heute bei uns im Einwurf zu Gast ist Matthias Kneifel. Hallo Matthias.
Hallo.
Du bist, naja, glühender Darmstadt-Fan, die jetzt den meisten vermutlich erst bekannt sind seit dieser Saison. Wie ist denn dein Fanverlauf gewesen, dass du Darmstadt-Fan bist?
Mein Fanverlauf ist sehr stark an mein Studium gebunden gewesen. Ich habe 1998 in Darmstadt begonnen zu studieren. Darmstadt war mir zuvor auch gar kein Begriff. Also ich wusste, es liegt in Hessen, das war es dann aber auch schon. Da ich selber aus einer sehr ländlichen Ecke in Baden-Württemberg komme, hatte ich vor meinem Studium keinen wirklichen Profiklub in meiner Nähe. Und da durch das Studium hatte ich gedacht, Darmstadt 98 war mir ein Begriff, ich gehe mal ins Stadion. Fand das bei meinem ersten Besuch sehr skurril. Das war eine Aktion, eine Marketingaktion. Die Fans konnten kommen ins Stadion und nach dem Spiel erst so viel zahlen, wie sie wollten. Und das war ein ziemliches Minusgeschäft für den Sponsor, der das Ganze bezuschusst hat, weil er musste eine ziemlich hohe Differenz ausgleichen. Das war ein Spiel gegen den FC Augsburg am Gründonnerstag 2000. Und ich war da im Stadion, war super Wetter. Die, ich glaube, 8000 Zuschauer waren es, aber die haben dann nicht mal die Hälfte der kalkulierten Einnahmen gezahlt.
Was hast du denn gezahlt nach dem Spiel?
Ich glaube, ich habe gar nichts gezahlt.
Ach, das war auch möglich, dass man rausgeht, ohne zu zahlen. Sehr knaus.
Ja, ja, ich glaube, ich war sehr knausrig. Als Student hatte ich mir gedacht, okay, das war mal ein Versuch wert, aber es war nicht wirklich erbaulich. Die hatten dann in der Saison, in der gesamten Saison zweimal dieses Szenario durchgespielt. Also die Fans konnten nach dem Spiel zahlen und es war jeweils ein Rohrkrepierer. Also ich habe es auch später dann, da kommen wir nachher noch dazu, in meinem Buch aufgegriffen, dieses Kapitel, zwei Marketingspiele anzuleiern und jeweils mit 0-3 zu verlieren. Also sie hatten in der gesamten Saison nur 4 Heimspiele verloren und die 2 höchsten Niederlagen waren ausgerechnet diese gesponserten Spiele. Und was mich damals auch noch sehr verwundert hat, war dieser Anfeuerungsruf Lilie, Lilie. Das fand ich, also was Harmloseres kann man sich ja nicht vorstellen, als eine Mannschaft nach einer Pflanze nach vorne zu brüllen. Also damals habe ich das relativ distanziert und mit ein bisschen Humor betrachtet, hat sich dann aber verstetigt. Kam dazu, dass ich einfach noch Studienkollegen gefunden habe, die auch zu Lilien gingen, was mir davor nicht klar war. Und ja, dann kam Hölzchen auf Stöckchen. Also ich bin dann immer mehr reingewachsen und der Misserfolg hat das Ganze noch verstetigt. Also als in die Oberliga Hessen abgestiegen sind, 2003, war das nochmal ein Grund, näher zu dem Verein zu rücken. Und als ich dann beruflich ins Rheinland gezogen bin, 2007, war das absurderweise nochmal eine Rückkopplung. Also es war dann so ein Heimatgefühl, das sich dann da entwickelt hat. Und ich bin ja mittlerweile Dauerkarteninhaber und fest dabei.
Das finde ich total spannend, weil ich mache ja gerade selber diesen Versuch, ob es möglich ist, jetzt nur über das Web zu einem kleinen Verein, zu dem man eigentlich keinen Bezug hat, eben genau das herzustellen. Das ist ein spanischer Zweitligist. Und das ist eher mäßig möglich. Glaubst du, es liegt wirklich an diesem regelmäßig dahingehen und zugucken, dass man von null auf jetzt zu einem Fußball, zu einem leidenschaftlichen Fußballfan eines Vereins werden kann?
Ja, also für mich ist das unerlässlich, der regelmäßige, die Atmosphäre einfach zu verknusen, ein bisschen ein Gespür dafür zu kriegen, wie ticken die Fans, wie spielt die Mannschaft zum einen, wie gibt sich der Verein, ist er familiär, ist er abgehoben? Also für mich ist der regelmäßige Stadionbesuch schon das A und O. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich ohne Stadionbesuche ein ähnliches oder ähnliche Emotionen für einen Verein aufbringen könnte. Ich bevor ich jetzt Darmstadt-Fan wurde, hatte ich auch so meine Vereine, die man einfach im Blick behält, aber die waren nur über die Sportschau transportiert oder über das Lesen und Hören im Radio. Und das war phasenweise Borussia Dortmund tatsächlich. Als die 89 den DFB-Pokalsieger rangen, das fand ich sehr spektakulär, wie da die Stadt im Fernsehen auf den Beinen plötzlich zu sehen war. Aber da hielt dann der Vergleich mit Darmstadt nicht stand. Also es ist tatsächlich so, du gehst 17 Mal im Jahr mindestens an diesen Ort, triffst immer wieder deine Freunde, da wächst was zusammen. Ja, und deshalb verstetigt sich das immer mehr. Also für mich ist der Stadionbesuch das A und O, eine enge Bindung an den Verein herzustellen.
Ist sehr schön, du hast jetzt zweimal vom Zusammenwachsen gesprochen. Also das mit den Lilien, das färbt dann doch in den eigenen Sprachgebrauch wahrscheinlich ab. Das heißt aber, du wärst jetzt nicht besorgt, nehmen wir mal an, du müsstest jetzt 5 Jahre ins Ausland gehen, dann wärst du doch weiterhin Lilien-Fan und würdest gucken, was Darmstadt macht.
Das ist richtig, ja. Also es musste erstmal so eine enge Bindung wachsen und die wäre jetzt nicht aus der Distanz gewachsen. Und deshalb stelle ich mir schwer vor, jetzt eine wirklich enge Bindung zu den Zweitligisten im Ausland herzustellen. Eine Sympathie, glaube ich, gerne. Also ich habe auch in meinem Blog mal ein paar Skurrilitäten aufgegriffen. Also zum Beispiel gibt es in Schweden 2 aramäische Profiklubs, die beide in derselben Stadt beheimatet sind, in Södertälje. Das eine ist Assyriska und das andere ist Syrianska. Und da wollte ich immer mal wissen, wie denn das zustande kommt, dass 2 aramäische Profiklubs in einer Stadt spielen und dann auch noch ein bisschen Profifußball hochkommen. Und deshalb habe ich mich da mal über einen Beitrag mit den beiden Clubs befasst und behalte die jetzt auch im Blick. Also hier geht auch eine gewisse Sympathie für die Vereine, ohne dass ich sie auch nur kenne, jetzt im wirklich engeren Sinne. Aber das fasziniert mich. Also da ist einfach die Faszination da, sowas mal zu verfolgen. Aber es ist jetzt nicht, es hält nicht stand mit einem richtigen Fan-Dasein.
Das heißt, du bist nicht nur Lilien-Fan, sondern auch Fußballverrückter. Dieses Aufstiegsjahr jetzt, wie hast du das wahrgenommen? Weil für mich ist Darmstadt, ich verfolge die zweite Liga jetzt ehrlich gesagt nicht so stark. Und dann war Darmstadt da und das Einzige, was ich wahrgenommen hatte, war dann der Auftritt eures Trainers im Sportstudio. Und seitdem sehe ich immer und immer wieder diese Kabine. Diese ganzen armen Profiklubs müssen. Das ist für mich medial das Einzige, was permanent von Darmstadt präsentiert wird.
Ja, also ich finde den medialen Hype auch ein bisschen mittlerweile too much. Also das erleben wir in Darmstadt ja schon seit es in der dritten Liga gut läuft. Dass zuerst im regionalen Bereich da natürlich ein großer Fokus drauf gelegt wird, in der zweiten Liga dann noch viel mehr und jetzt in der ersten Liga gibt es kein Halten mehr. Und der Verein, der befeuert es ja auch durchaus. Also der sieht sich als Underdog, da fährt immer wieder so ein bisschen die Sprache von Dirk Schuster durch als Trainer. Das hört man auch in den Interviews mit den Spielern. Da gibt es einfach so dieses Underdog-Denken. Das spielt den Lilien schon seit der dritten Liga in die Karten. Also die werden permanent unterschätzt. Zumindest sieht man das auch auf dem Rasen, dass die gegnerischen Teams nicht so durchweg wissen, was sie mit diesem Verein anfangen sollen oder mit dieser Mannschaft. Und deshalb ist es für mich jetzt ein Prozess. Also das, was im Moment die Bundesliga darstellt und medial auch über die Lilien berichtet wird, das ist im Moment so die Krone des Ganzen oder die Spitze des Eisbergs. Für mich, das höre ich jetzt schon seit 3 Jahren. Also immer wieder diese Cinderella-Story. Und mittlerweile kann ich schon nicht mehr so hören, dieses eingeblendete Ding da im Sportstudio, also die Kabine, da dachte ich mir auch, oh mein Gott, also muss das jetzt sein, aber das ist einfach eine Geschichte, die ist für die Medien einfach zu geil.
Ja, die scheint zu funktionieren. Also auch Sky hat das in der Vorberichterstattung vom Bayern-Spiel gemacht, dass dann der Reporter in der Kabine war und dann eben erzählte, wie wenig Duschen da sind und mein Gott, nur 3 Steckdosen, ob die sich alle ihre Haare föhnen können und so. Und das finde ich so heftig, das habe ich so noch nie erlebt. Also da muss Darmstadt aber auch irgendwie mit dem Stadion für alle eben dieses Futter auslegen.
Na klar, also ich denke, es gibt jeder, der mal selber Fußball gespielt hat im unterklassigen Fußball, der kennt solche Kabinen. Deshalb ist es wirklich absurd, dass sowas heutzutage im Profifußball angeboten wird. Ich kann mich auch an den DFB-Pokalspiel erinnern, der Lilien. Das war vor 2 Jahren, da hatten sie gegen Schalke 04 gespielt. Da war die Berichterstattung der ARD schon genau so. Also die haben auch einen Blick in die Gästekabine geworfen, haben dann auch, bevor die Mannschaften aufs Spielfeld gelangt sind, in die Katakomben geguckt und das war halt auch damals, also Beckmann war der Mensch vor Ort und der Tom Bartels hat moderiert und die sind beide schier aus der Hose gehüpft vor lauter Euphorie, ja, dass es sowas noch gibt und da war schon zu merken, das kann man auch ein bisschen auf die Spitze treiben, aber im Moment ist es over the top, also Wahnsinn, in jeglicher Hinsicht.
Und aus Fansicht, wie läuft die Saison für dich jetzt in der ersten Liga?
Nach dem 2:2 in Dortmund hatte ich mich von Moment ertappt, an den Klassenerhalt zu glauben. Also es ist also die erste Liga mit diesem Verein ist eigentlich gar nicht hoch genug einzuschätzen. Also die Strukturen im Verein, die Infrastruktur erst recht, die sind von dem sportlichen Erfolg total überholt worden. Also rechts und links überholt worden. Und der Verein lebt zu großen Teilen noch heute durch Ehrenamt und Praktikanten. Und die Bundesliga ist wie ein falscher Film, schon nahezu. Dazu noch dieser antiquierte Spielstil. Aber um jetzt auf die Saison direkt zu kommen, durchweg zufrieden. Also mit 10 Punkten nach 8 Spieltagen, sprich nach einem knappen Viertel der Saison, darf man sehr zufrieden sein. Wenn es so weiter ginge, dann wäre es der Klassenerhalt. Mit 40 Punkten steigt man nicht ab. Aber sie gehen natürlich auch immer noch hart an die Grenze. Also da ist nicht viel Luft nach oben, was jetzt das Leistungsvermögen anbetrifft. Sie haben zwar, anders als Paderborn jetzt vielleicht in der letzten Saison, tatsächlich viele Spieler, die schon Bundesliga-Erfahrung hatten. Aber Schusters Spielstil ist eben kompakte Defensive und nach vorne Nadelstiche. Das war es auch schon in der 2. Liga. Und man muss halt abwarten, wie lange sich das als Überraschungsmoment halten lässt. Bleibt abzuwarten. Also sie werden nicht zuverlässig auswärts punkten. Und ich glaube aber, dass sie sich auswärts tatsächlich noch ein bisschen besser und leichter geben als zu Hause.
Du hast es eben schon angesprochen, du bloggst über Darmstadt und auch hast auch ein Buch geschrieben, das hängt ja eng miteinander zusammen. Hat sich, was das Bloggen angeht, irgendwas für dich verändert, seitdem jetzt die Lilien in der ersten Liga spielen?
Naja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich hatte ursprünglich nicht damit angefangen, über Darmstadt zu bloggen. Ich hatte angefangen zu bloggen, weil ich der Aufhänger war, mehr über den armenischen Fußball wissen wollte. Also Armenien war bei der Euro-Qualifikation 2012 in der Gruppe mit Russland, Irland, und der Slowakei. Und die haben sich da sehr gut geschlagen. Die waren bis zum letzten Spieltag im Rennen um den Quali-Platz oder Relegationsplatz. Und in der ARD hieß es immer, schau dir Trabatoni an, der alte Kempe mit den Iren, der schafft's noch zur Euro. Und dabei waren die Armenier gleich auf. Und ich wollte immer wissen, wieso ist denn Armenien so gut? Und habe dann einfach gedacht, okay, ich gehe mal Fragen auf den Grund, die jetzt nicht so beantwortet werden. Das war so der Anfang, die Initiative, die zu meinem Blog führte. Und natürlich, wenn man schon ins Stadion geht zu seinem Verein, dann lag es nahe, auch den immer mal wieder zu thematisieren. Aber das war nur sporadisch. Also ich habe dann eher so Halbjahresfazits getätigt. Und dann hat sich es aber doch angelassen, mit dem zunehmenden Erfolg das auch ein bisschen regelmäßiger zu begleiten. Und jetzt ist es in dieser Saison tatsächlich erstmals so, dass ich zu jedem Spieltag Vorberichte schreibe, Nachberichte nicht, weil ich glaube, die meisten sehen die Spiele und wenn es nur Zusammenschnitte sind, und es wird ohnehin sehr schnell im Internet mittlerweile besprochen, da muss ich auch nicht noch meine Sicht dazu geben. Also ich konzentriere mich eher darauf, Vorberichte zu geben, die aber auch ein bisschen anderen Zuschnitt haben. Also ich betrachte jetzt explizit, wenn man die bisherigen Spiele nimmt, wo gibt es eine gemeinsame Bundesliga-Historie zwischen beiden Vereinen, wo gibt es alte Bekannte auf beiden Seiten und wo gibt es zum Beispiel auch eine Schnittmenge zu den Kontrahenten. Aber ich sage jetzt nicht, die spielen das und das System und wir spielen das und das System und deshalb könnte das aufgehen oder das aufgehen. Ich versuche das Ganze ein bisschen mit Stammtischwissen, sage ich mal, ein bisschen abschätzig zu füllen, aber nichtsdestotrotz
mit. Ist uns hier so nicht ganz fremd in diesem Podcast.
Genau, also so eine gewisse Lilien-DNA einfach einfließen zu lassen in eine Vorberichterstattung, damit die Leute auch sehen, okay, das ist der Verein, der kommt daher. Deshalb ist auch immer eine Unterrubrik der Vorberichterstattung. Heute vor 5 Jahren spielten wir gegen. Und heute vor 5 Jahren waren wir in der Regionalliga Süd und haben zum Beispiel an diesem Wochenende vor 5 Jahren gegen Hessen Kassel gespielt. Oder auch gegen Mannschaften wie Sonnenhof Groß-Asbach oder Freiburg 2, 60 2, KST 2, das waren alles Mannschaften, da haben wir heute die ersten Mannschaften hinter uns gelassen, das innerhalb von 5 Jahren. Also deshalb will ich mit meiner Vorberichterstattung auch nochmal das Ganze relativieren, also diesen Erfolg richtig auch einzuschätzen. Wir haben Wahnsinniges genossen in den letzten 5 Jahren, was wir die ganzen 20 Jahre davor nicht hatten. Deshalb will ich das auch immer wieder mit dem Vorbericht nochmal nach außen kehren. Man sollte das wirklich wertschätzen, was hier im Moment abgeht. Und der letzte Aspekt im Vorbericht ist auch die U19, weil der Nachwuchs der Lilien spielt mittlerweile auch in der Bundesliga, schlägt sich da jetzt nicht so gut. Aber deshalb will ich es einfach als Rundumschlag ein bisschen verstanden wissen, auch den Verein nochmal in den Fokus zu rücken, nicht so sehr dieses eine Spiel.
Und wie kam es dann zu dem Kontakt für das Buch?
Das Buch nennt sich 111 Gründe, den SV Darmstadt 98 zu lieben. Werden viele Hörer kennen, dieses Format. Es gibt es, glaube ich, mittlerweile über 49 Vereine. Und ich meine, herausgefunden zu haben, dass der Verlag mittlerweile die Strategie fährt, gezielt Blogger anzusprechen. Also ich kenne 2 andere Blogger, deren Buch mittlerweile auch veröffentlicht wurde. Einmal Arsenal London, dann auch Magdeburg. Also ich glaube, der Verlag sieht da Potenzial, weil er weiß, die Leute können schreiben und die kommen aus der Fanszene. Also da sind schon viele Faktoren gegeben, um ein ganz vernünftiges Werk zustande zu kriegen. Und ich hatte nach dem Spiel gegen RB Leipzig, da habe ich tatsächlich mal einen Nachbericht geschrieben. Letztes Jahr war Leipzig ist für Darmstadt schon ein sehr rotes Tuch. Also Darmstadt hat eine sehr aktive Fanszene und auch eine Fanszene, die sich zumindest was das aktive Umfeld anbetrifft, eher links verortet als irgendwo anders und deshalb erst recht so kapitalistischen Anleihen ein bisschen skeptisch gegenübersteht. Und da hatte ich eben Nachbericht dazu geschrieben, weil da war die rote Karte für RB das Überthema und dann hat auch noch Darmstadt gewonnen. Also es war wie gemalt, dieses Spiel. Und danach hat mich ein Kommentar erreicht auf meinem Blog, der meinte, hier, wir sollten mal Kontakt aufnehmen. Dann gab es Telefonate, Anfragen, ob ich mir vorstellen könnte, dieses Buch zu schreiben. Ich war erst ein bisschen skeptisch, muss ich gestehen, weil ich kannte dieses Format, aber ich habe es nie angerührt. Also ich habe es in den Buchhandlungen liegen sehen, natürlich über andere Vereine, wie jetzt die Eintracht bei uns in Südhessen oder natürlich über die unvermeidbaren Bayern. Und ich dachte, naja, noch so eine Anekdotenschubserei, das braucht man jetzt nicht wirklich sich geben. Habe dann mir zwei Probeexemplare geben lassen. Das war einmal Bielefeld, in guter Darmstadt-Tradition, ein sehr liebgewonnener Verein und eben Arsenal und war dann sehr angenehm überrascht, dass es mit Endnoten arbeitet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir hier was ausdenke und einfach so runterleier, sondern in der Regel ist es so, man sollte das, was man schreibt, auch belegen. Ich habe das sehr wörtlich genommen, ich habe über 700 Endnoten, da kommt ein bisschen der Historiker in mir raus. Aber ich wollte auch aufzeigen, ich gehe hier nicht umsonst in Archive und guck mir irgendwelche Quellen an, um die dann auch nicht anzuführen. Also es war mir schon wichtig, dass die Leute auch sehen, das hat Hand und Fuß und das ist nicht nur aus der Lameng. Und dann habe ich Leseproben eingereicht, die wurden für gut befunden und dann kam es dazu, dass ich innerhalb von 6 Monaten 111 Geschichten erzählen durfte über die Linien, was eine sehr sportliche Arbeit ist, wenn man hauptberuflich tätig ist und das sowas nebenher macht. Aber hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen mehr über den Verein erfahren, als ich bisher wusste, weil meine aktive Fanszeit, die liegt ja nur 15 Jahre zurück und da fehlen irgendwie 102. aber war wirklich super. Also hat Spaß gemacht, auch wenn es stressig war. Und das erste Feedback, das ich so erhalten habe, war auch gut und wohlwollend. Und es lag mir sehr am Herzen, dass die Fans sich auch drin wiederfinden, weil ich bin einer von ihnen. Und wenn die das jetzt nicht gut gefunden hätten, dann hätte es mich doch ein bisschen getroffen. Aber das Feedback, das ich bis jetzt erhalten habe, das ist aber erst seit 3 Wochen raus, das Buch, war wirklich gut und das freut mich. Also dann scheine ich den richtigen Ton und auch die richtigen Themen getroffen zu haben.
In den Shownotes werde ich deinen Blog natürlich verlinken, auch die Seite zum Buch. Da sind einige Leseproben, habe ich gesehen, wo man ganze Kapitel lesen kann. Das lohnt sich. Auch dann, wenn man kein Lilien-Fan ist. Matthias, ich danke dir herzlich, dass du hier zu Gast warst im Einwurf. Und ja, wünsche alles Gute für den Klassenerhalt. Ich glaube, das ist weiterhin das erste Ziel.
Absolut. Und wenn es einen Abstieg geben sollte, dann wäre es das Ziel, die zweite Liga nochmal mitzunehmen und am besten nicht abzusteigen. Aber jetzt genießen wir die erste Liga und sind jetzt mal guter Dinge. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber wir haben schon wesentlich Schlimmeres erlebt.
Spitze, ich danke dir.
Danke dir.
Dieses Interview haben wir natürlich vor der Sendung aufgezeichnet.
Absolut, ja.
Also ich fand es sehr, sehr interessant. Mit Darmstadt habe ich mich auch bislang eher wenig auseinandergesetzt. Was ich ganz witzig fand, um dir jetzt mal so ein Feedback zu geben, ungefragt.
Das ist nett.
Er hat ja gesagt, dass so zum Beispiel diese typischen Bilder aus der Kabine, die ja in Darmstadt eher auf Kreisklasse-Niveau aussehen, das würde ihn nerven in der Berichterstattung, aber es wäre irgendwie klar, dass alle das als schönes Bild nutzen, um so zu vielleicht auch zu zeigen, Darmstadt 98 ist quasi wie bei uns Laienfußballern ausgestattet, gar nicht so weit weg, obwohl es Profis sind. Aber trotzdem hat man ihn ertappt, obwohl er so sagt, ja, dieses typische Underdog-Bild, das nervt ihn so ein bisschen, dass er sich selbst dann oder in der Saisonanalyse auch als Underdog dargestellt hat und gesagt hat, er hätte sich ertappt beim Gedanken, man könnte den Klassenerhalt schaffen und so. Also ganz weit entfernt von der Realität ist es ja nun mal nicht.
Ich glaube, da kannst du dich auch gar nicht gegen wehren, zumal wenn ein Verein das ja auch die ganze Zeit macht. Also man kann ja so klug sein als Fußballfan, wie man will, aber man kann sich ja nicht dagegen wehren, gegen das, was der Verein auch selber medial irgendwie präsentiert. Und sie lassen ja nun mal die Reporter auch ständig in diese Kabinen rein. Das ist ja, ne, klar. Und er hat den Gedanken ja auch schnell wieder verworfen mit diesem. Also ich glaube, Klassenhalt ist auch weiterhin für Matthias das Ziel der Wahl. Und er würde aber auch mit diesem Verein jetzt in die zweite Liga gehen. Also man glaubt es kaum, aber wir haben vor dem Gespräch noch einiges über Fußball gequatscht und nach dem Gespräch noch einiges über Fußball gequatscht. Der ist einfach ein Fußballverrückter. Und alleine das, was er über die beiden aramäischen Clubs erzählt hat, die da in Schweden spielen, übrigens auch ein sehr interessanter Blogartikel bei ihm.
Kannst du den auch nochmal separat verlinken? Weil das fand ich auch interessant und habe während des Zuhörens gedacht, was?
Wie ja, genau.
Aramäische Fußballvereine in Schweden?
Ja, nee, mach ich sehr
das
gerne.
Das können wir ja vielleicht ausführlich nochmal verlinken.
Das können wir auch ausführlich vielleicht gleich nochmal kurz besprechen oder auch gar nicht ausführlich in der Rubrik, die da heißt
Abseitsfalle.
Wer nicht hüpft, der ist parteiisch. Hüpf! Hüpf!
Was?
Sorry. ich wollte, glaube ich, in der Abseitsfalle mit einem anderen Thema anfangen als du.
Ja, genau. Ich hatte da jetzt gerade eine Überleitung im Kopf. Macht nichts.
Ach so. Weißt du, ich wollte das aramäische Fußballclubs jetzt auch an die Reihenfolge setzen, die sie da im Skript hat.
Ja.
Und wollte ganz normal, weil ich bin nicht so spontan wie du und so auf Zack, wollte ganz spontan weitermachen mit der Brigade Hartmut Strampe.
Dann stellen wir die hast mal kurz zurück, wenn Ihnen das passt, Herr Kollege. Und
ja, ist okay.
Bericht
ist
noch
in Ordnung, da mach doch die Sendung, wie du willst. Wofür bereiten wir denn alles hier stundenlang vorher vor?
Ja, ich kann doch nicht alles lesen in so einer Sendung. Ich kann doch hier nicht allein alle Interviews machen, mich um die Kicktipp-Geschichte kümmern, dann hier auch noch da in diese Liste, also bitte.
Und das Erbsengericht hast du raus.
Auch das musste ich alleine raussuchen.
Ja, dann komm, erzähl was von den
Nein, also aramäische Profiklubs spielen in Schweden. Davon unabhängig ist er jetzt letzte Woche mit der Unabhängigkeit von Katalonien auch die Frage von der Bild-Zeitung aufgeworfen worden, wie lange spielt Barcelona eigentlich noch in der ersten spanischen Liga? Weil wenn nachher Barcelonien dann selbstständig ist, unabhängig ist, wollen die vielleicht auch gar nicht mehr in Spanien und in der Primera División spielen. Und da hat
naja, das geht richtig. Ja, es geht ja auch gar nicht, es geht ja, glaube ich, gar nicht darum, ob sie wollen, sondern dass der spanische Fußballverbandspräsident gesagt hat, sollte Katalonien eigenständig werden, würde er sofort auch verbieten, den katalonischen Vereinen in der Primera División noch mitzuspielen. Also sprich, ich glaube, Barcelona hätte da kein großes Interesse dran, plötzlich gegen, Moment, ich suche gerade hier in dem Zeit.de-Artikel die Namen der Clubs in Katalonien, die keine Sau kennt. Ja, erzähl einfach weiter, vielleicht finde ich ihn in der Zeit.
Das ist die, deswegen verlinken wir anständig, wir sind natürlich auch den Zeitartikel. Das ist die politische Dimension, die dieses Thema in den Fußball treibt. Die Bild-Zeitung hingegen hat natürlich auch gleich mal bei der ersten französischen Liga angefragt, so behauptet sie. Und da sei man jederzeit bereit, dass Barcelona auch bei ihnen in der ersten Liga mitspielt. So, da habe ich gelacht und dachte, ja, die Bild-Zeitung wieder, was für ein bescheuertes Thema. Und just in dieser Woche mache ich das Interview mit Matthias und er erzählt mir von zwei aramäischen Profiklubs, die eben in Södertälje in Schweden spielen und da dann beheimatet sind und in der ersten schwedischen Liga mitspielen, was ich völlig abgefahren finde.
Aber was heißt denn genau aramäische Clubs? Also da spielen dann Leute
in dieser Stadt in Schweden, in diesem Södertälje, ist offensichtlich der Anteil der aramäischen Bürger sehr, sehr hoch, also nahezu bei 50%, sodass einfach da jede Menge Aramäer leben, die dann da auch Fußballclubs gegründet haben. Und damit die nicht für ihre Spiele...
Also wie Türkiyespor Troisdorf letztendlich.
Richtig.
Ja.
Ja, genau.
Hellas Troisdorf.
Ja.
Hellas Troisdorf, das spielen auch nur Griechen, aber das ist ja jetzt kein griechischer Verein in dem Sinne. Das ist ja ein normaler deutscher Club.
Bevor wir uns hier in irgendetwas verstricken, du keine Clubs aus Katalonien findest und ich jetzt irgendwas
doch,
erzähle,
was falsch ist. Doch, hab ich jetzt.
Ja.
Hab ich jetzt. Moment. Espanyol Barcelona, klar. Girona, La Gostera und Sabadell.
Na, das ist doch eine Riesenliga. Da kann man ganze drei Hin- und drei Rückspiele machen.
Ja, Mensch.
Nicht
ist
verkehrt.
Da auch eine kurze Saison. Danach kann sich Messi schön an den Strand legen. So, jetzt sind wir aber bei der Brigade
Ich wollte gerade fragen, sollen wir jetzt einfach in diese Messi-Rubrik springen und dann machen wir
Nein, wir Brigade Hartmut
Strampe gleich was ganz Eigenes auf? Okay.
So, also Brigade Hartmut Strampe. Hast du schon mal da was von gehört?
Meine Güte, wie kann man eigentlich eine Rubrik so verkacken wie wir und das in der dritten Episode? Es tut mir leid, ich werde mich ab sofort immer an das Skript halten.
Ach, die Leute, die mögen das doch. Ja, die Leute schreiben uns doch bei Twitter und Facebook, dass wir häufiger als nur einmal im Monat kommen sollen. Das ist auch ein Kompliment irgendwo, die wir noch nicht entdeckt haben. So,
ich weiß nicht, ich finde, vielleicht sollten wir am Wochenende einfach mal was anderes machen.
Klar. Sind alles Menschen mit Gefühlen. Ich weiß, wie das Verhältnis ist. Man geht mir auch mal freitags mal schön weg, ballert sich den Arsch voll auf Deutsch gesagt, Schule für diesen Ausdruck, aber nicht mehr bei mir.
Okay, dann gehen wir freitags doch nicht weg.
Also Hartmut Strampe war ja ein deutscher Schiedsrichter und hat zum Beispiel zwei Bundesliga-Rekorde aufgestellt beim Spiel Dortmund gegen Bayern 2001. Da sahen erstmals 10 Spieler einer Mannschaft eine Karte und insgesamt bekamen 13 Spieler eine Karte. Dies stellt einen neuen Gesamtrekord dar. So, das einfach nur mal am Rande erwähnt. Also eine Koryphäe auf dem Schiedsrichtergebiet. Und die Brigade Hartmut Strampe hat sich jetzt eben überlegt, dass sie eine längst vergessene Spezies da draußen supporten wollen bei den Spielen. Ich lese mal gerade vor von ihrer Homepage oder ihrer Facebook-Seite. Wir, die Brigade Hartmut Strampe, setzen uns ab sofort aktiv für eine bislang ignorierte bis angefeindete Spezies ein. Die Schiedsrichter. Schluss mit dem Hass, Schluss damit, die Schuld bei einer kleinen Gruppe Unparteiischer zu suchen, die sich Woche für Woche dem Druck aussetzen, ein Fußballspiel zu pfeifen. Gemeinsam mit allen Unterstützern wollen wir Zeichen setzen. Für mehr Respekt, mehr Verständnis, unsere Qualität, Neutralität. Die Brigade Hartmut Strampe. Und die Facebook-Seite ist großartig, weil die Jungs wirklich mit Bannern, mit Fanschals, mit Flaggen bei Spielen unterwegs sind und dann solche Mottos auch Parolen brüllen wie wer nicht hüpft, der ist parteiisch, hey oder was haben wir hier noch auf der Seite, was man ganz schnell noch vorlesen könnte. Ja.
Ich finde es jedenfalls großartig, dass es da auch aus den Tiefen des Fußballfantums in diese Richtung einfach einen Vorstoß geht, weil bei wie vielen Spielen wird immer wieder drüber diskutiert und war das jetzt Elfmeter, war das keiner, hat er es verpfiffen, hat er es nicht und ich glaube ja immer, das gleicht sich am Ende doch alles aus, vor allem für die oben stehen.
Großkotze. Die brauchen wir, glaube ich, jetzt hier nicht. Was ich jetzt brauche, sind Kerle mit Eiern in der Buchse.
Hast du Eier in der Buchse?
Ich habe keine Eier in der Buchse, aber ich kann dir erzählen, was Cristiano Ronaldo und Messi so getrieben haben im letzten Monat.
Aus dem Alltag von Messi und CR7.
Nur um dich und uns zu retten. Es ist Mitternacht. Wir haben ja heute dieses EM-Quali-Spiel über uns ergehen lassen müssen. Da kann es auch schon mal sein, dass man so ein bisschen Probleme im Ablaufplan hat. Und jetzt kommen wir mal zu Sachen. Ich möchte jetzt nichts mehr von Problemen hören. Jetzt geht's um die Schönen, um die Großen, um die Reichen. Bitte, CR7, ja, deine Bühne.
Also ich sag dir ganz ehrlich, also CR7 ist ja das eine. Der hat nämlich wirklich keine Probleme. Bei dem läuft's im Moment einfach, ja. Do you want some? Hat er vor 3 Wochen bei Instagram gefragt, mit einem Foto von einer angeschnittenen Lasagne oder es ist vielleicht ein Auflauf, vielleicht sind Erbsen mit drin, man weiß es nicht. Kleine Erbsen könnten ja auch mit drin sein.
Oh, das weiß ich, das heißt Chicharito, genau.
Irre. Aber ja, also guck mal, Cristiano ist sehr einladend, ja, der bietet quasi seinen Followern deine Portion an. Es haben 735.000 Leute auf Gefällt mir gedrückt. Ich weiß nicht, ob die Stücke dafür ausreichen, aber der hat sich einfach mal was gegönnt, ja. Und was er sich noch
gönnt... Können wir an dieser Stelle noch kurz erklären, dass du mir dieses Foto in unsere WhatsApp-Gruppe gepostet hast? Ich weiß nicht, ob du was dazu geschrieben hast und ich so, das ist echt nett, dass da jetzt so eine angebissener Met-Auflauf beim Mozi hier in die Gruppe kommt. Aber was hat denn das mit dem
Podcast zu tun? Du hast nicht gecheckt, dass es von Cristiano ist und hast
Nein,
gedacht,
ich das hätte sah auch echt unglamourös aus und ich habe den Auflauf jetzt bei ihm nicht im Stream gesehen, aber sei es drum.
Ja, also sehr, sehr lecker. In der Mitte leicht verbrannt, finde ich. Aber vielleicht hat die Spielerfrau das da nicht so ordentlich gemacht. Man weiß. Jedenfalls ist die Lasagne nicht das Einzige, was gerade richtig gut läuft, sondern es soll einen Doku-Film geben von Ronaldo. Der hat auch so markante Untertitel bekommen, nämlich Cristiano Ronaldo, Astonishing, Intimate, Definitive. Die Universal-Dokumentation über the one and only Cristiano Ronaldo. Ja, da, niemand ist mit der Kamera bislang so nah und so intim an Cristiano Ronaldo rangekommen, wo er mal über seine Kindheit, Familie, seinen großartigen Erfolg spricht. Demnächst auch in eurem Kino.
Ich habe mir diesen kompletten Trailer angesehen.
Er geht schon, also man, es ist so wie Deutschland ein Sommermärchen, man kriegt sofort Gänsehaut. Anne, der muss deinen Atem spüren. Cristiano!
Ja.
So ungefähr. Wie clean sie, als er Arne Friedrich angeschnauzt hat in der Kabine. So eine Gänsehaut hatte ich da, als ich diesen Trailer gesehen habe. Das wird, glaube ich, der bombastischste Film. Der geht an Coco Vin, an Fuck You Goethe 2 und an Alles steht Kopf senkrecht vorbei in die Liste.
Ich glaube sogar, diese Dokumentation könnte funktionieren, so rein theoretisch, wenn ich Cristiano Ronaldo sich selbst spielen würde.
Ja, das ist
natürlich jetzt schwierig bei einer Dokumentation, die dann mit Schauspielern zu versehen. Aber
wer hätte denn Cristiano Ronaldo spielen können? Veronika Ferris. Veronika Ferris in ihrem emotionalsten Film. Sie spielt Cristiano Ronaldo in der Doku. Ronaldo.
Und Herbert Feuerstein als Lionel Messi.
Was ist denn bei Messi los?
Ja, bei Messi, da habe ich ja noch das letzte Mal über die lustigen Seifenblasensocken gesprochen. Das ist ja so ein sehr beschauliches Leben. Und jetzt ist ja nicht nur sein Bruder wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen worden. Nein, auch der gute Lionel muss selber vor Gericht wegen Steuerhinterziehung. Und da geht es mal um läppische 4 Millionchen.
Eieiei, da zerplatzt die heile Welt.
Da zerplatzt die heile Welt. Und wenn ich das alles richtig verstanden habe, droht dann auch Gefängnisaufenthalt.
Ach, Quatsch.
Der hat
das
sich
regelt die spanische Justiz schon. Als würde ihn Messi in den Knast setzen. Der dribbelt dann sich einfach durch die Gefängnisstangen wieder raus.
Und du meinst, Uli Hoeneß ist einfach nur nicht zwischen den Stangen durchgekommen?
Ja. Er hat zu viele Würstchen aus seiner Fabrik gegessen. Ja.
Also das bleibt abzuwarten. Jetzt ist Messi auch noch schwer verletzt. Vielleicht ist das Ganze auch eine Finte und passt in diese ganze große Geschichte. Da wäre ich viel interessierter, ehrlich gesagt, an der Dokumentation über das, was da passiert, weil man eben auch nicht so viel von Messi erfährt, bis auf jetzt eben diese Geschichten. Ich bin wirklich drauf und dran, den Instagram-Stream von Cristiano Ronaldo bei mir aus Instagram zu löschen. Es fängt an, mich zu langweilen, weil ein so schön abfotografiertes Leben ohne eine echte Geschichte dabei, habe ich selten gesehen. Und bei Messi geht's jetzt, glaube ich, los mit der Geschichte. Der hat begriffen, wie das mit dem Storytelling tatsächlich funktioniert. Und jetzt geht's um die
Haare. Einmal Knast und zurück.
So.
Ja, von Bordstein bis so. Wie hieß das Album von Tom Bushido? Ist ja auch egal.
Also, mal abwarten, da hat offensichtlich der gute Lionel vielleicht den ein oder anderen kleinen Fehler gemacht. Wir hoffen es nicht und das hoffen wir natürlich für uns genauso wenig.
Doppelsechs setzen.
Es ist kurz nach 12 Mitternacht, Geisterstunde gerade. Und das ist die kürzeste Rubrik von allen, weil in dieser Rubrik klären wir eigentlich auf über Fehler, die wir in der vergangenen Folge gemacht haben, worüber uns Zuhörer dann aufmerksam gemacht haben. Und was soll ich sagen? Fehlerfrei.
Fehlerfrei. Und du hast es eben schon gesagt, das Einzige, was als Feedback kam, war, kommt doch bitte etwas häufiger. Nicht nur einmal im Monat, das ist viel zu selten.
Denn schon dabei. Ist das nicht ein Song von Helene Fischer, Fehlerfrei?
aber
ich bin um 12 Uhr nachts, bin ich einfach ein bisschen abgelenkt.
Das wäre hier ja aber nicht Fußball mit Stefan und Nick, wenn wir nicht selber nach Fehler suchen würden und haben uns überlegt, wäre es nicht vielleicht eine Idee, weil wir das auch relativ einfach pflegen können, dass wir unsere Rubriken, die wir ja ohnehin hier in den Podcast aufgenommen haben, auch in eure Audiodatei mit aufnehmen, sodass ihr, wenn ihr ein entsprechendes Gerät habt, auf dem ihr diesen Podcast hört, dann einfach von Rubrik zu Rubrik springen könnt. Schreibt uns das doch bei uns in die Kommentare. Wenn ihr nichts schreibt, wissen wir, alles supi und wir machen weiter wie bisher.
Sowas könntest du?
Weißt du, in erster Linie geht es darum, dass die Einstellung stimmt, denn
es ist alles machbar. Und die Einstellung ist immer Fakt.
Ich frage mich an der Stelle wirklich, da wird ja am meisten drüber gelacht, ne, über dieses, die Einstellung ist immer Fakt. Ich glaube ja, er meint Fakt, F-U-C-K-E-D. Nee, aber dann F-U-C-K-T, wenn man es deutsch schreibt, ja. Die Einstellung ist immer Fakt. Hier in Remscheid. Ja? Hier ist alles Fakt. Und jetzt bin ich da und jetzt wird hier nicht mehr gefuckt. Jetzt wird hier der Arsch sich zweimal. Entschuldigung, der Allerwerteste wird sich jetzt doppelt aufgerissen. So, dass ich das immer sagen muss hier.
Er hat sich ja später nochmal zu dieser Pressekonferenz geäußert und gesagt, er möchte sich entschuldigen, dass er immer Remscheid gesagt hat und nicht Remscheid, wie es eigentlich heißt. Oder umgekehrt. Ich bin gerade auch vollkommen durcheinander. Ist es auch egal. Fakt ist, die Folge ist rum. Mein Name ist Nick.
Ich bin Stefan. Und wir drohen euch jetzt schon an. In einem Monat sind wir wieder da.
Den macht sogar meine Oma. Fußball mit Stefan und Nick. Alle Infos unter www.denmachtsogarmeineoma.de.
Ich habe nicht geschlafen, sondern ich habe von den alten Sendungen geträumt.